Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel.
Herzlich willkommen zu Face to Face, let's talk about fat. Heute reden wir über unser Fett und was wir alles Tolles damit machen können. Die Folge heißt Fett hin und weg, alles zu Behandlungsmöglichkeiten mit Eigenfett. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Bei mir wie immer die charmante und durchaus kompetente Dr. Alexandra Ogilvy
und Franziska Bartel
und Dr. Dominik von Lukovic, der ein erwiesener Experte auf diesem Gebiet ist. Du machst das seit über 20 Jahren mit dem Fett.
Ja, das stimmt.
Und zwar nicht einfach so. Sag uns kurz ein bisschen was zu deiner Expertise und deinem Werdegang nach deinem Medizinstudium. Du bist ja wirklich mehr als nur Experte on Fett.
Tja, wo fange ich da am besten an? Nach meinem Medizinstudium, da habe ich verschiedenste Laufbahnen oder verschiedene Stationen durchlaufen. In der Schweiz, in Süddeutschland, München, Kassel, Stuttgart, Tübingen. Und habe mich mit der ganzen Bandbreite der plastischen Chirurgie beschäftigt. Sehr viel Rekonstruktion, Handchirurgie, Verbrennungschirurgie, Brustchirurgie, ästhetische Chirurgie. Und da kommt man natürlich, ja, hat man irgendwann eben ein breites Spektrum und kommt mit allen Themen in Berührung. Und die Fetttransplantation ist schon immer gibt es ja schon lange und ist schon immer sehr spannend gewesen, weil es halt ein körpereigener Stoff ist und ein ganz wertvolles Material, das man auch nicht so einfach wegschmeißen möchte sozusagen.
Man hat ja in letzter Zeit auch das Gefühl, Eigenfett ist total en vogue geworden. Also überall hört man davon, Eigenfett als Mikro-, Nano-, Makrofett. Wann hast du für dich, also klar vor 20 Jahren entdeckt, aber wieso liegt dir Fett so am Herzen? Klingt jetzt komisch, ist aber so.
Oder anders gefragt, bist du eher übers Fettabsaugen dann dahin gekommen, dass da eben Füllmaterial war, was sich dann ja angeboten hat, auch irgendwo wieder weiterverwendet zu werden?
Ja, also angefangen hat es bei uns schon mit der Fettgewinnung, um es wieder einzusetzen. Damals, weil wir halt viel rekonstruktiv gearbeitet haben. Das kann zum Beispiel sein bei Verbrennungspatienten, die auf defekte Areale ein Spalthauttransplantat bekommen haben. Also man nimmt nur die oberste Hautschicht, damit die Entnahmestelle sozusagen von alleine heilen kann. Und dann muss man das so auffächern und dass man mehr Fläche gewinnen kann und es wächst dann sozusagen so ineinander.
Das zusammen. Können wir doch mal kurz erklären. Das ist ja auch was in der Dermatologie gemacht wird. Man hobelt quasi ganz dünne Hautschicht ab an einer Stelle, an der die Abheilung dann auch kosmetisch nicht so
unauffällig ist.
Genau, tragisch ist. Und nudelt das durch so ein Gerät, das dann ein Muster stanzt in diese dünne Haut, sodass sich das Ganze wie ein Netz dann auseinanderziehen lässt und man kann etwa das Dreifache oder Vierfache an Fläche damit abdecken im Vergleich zu dem original entnommenen Hautstückchen.
Mhm. Genau. Und das Problem ist, also das macht man zum Beispiel nicht im Gesicht, weil dann hat man so ein Rautenmuster.
Maschendrahtmuster.
Ja. Genau. Das ist das sogenannte Mesh und das möchte man dann nicht haben. Und wenn man das aber auch dann irgendwo am Bein oder Arm oder sowas hat, ist es unter Umständen ästhetisch nicht besonders ansprechend. Und was man dann machen kann, ist, dass man zum Beispiel eine Kombination aus Needling und Eigenfett macht. Also gerade wenn häufig hat es dann eben auch einen schlechten Unterbau, dieses Gewebe, und es dann hart und wenn man sich verletzt, dann hat man dann eine chronische Wunde und so weiter. Und dann kann man die regenerativen Wirkungen, vielleicht ein wichtiger Punkt, des Eigenfettes gut nutzen, um dort eine Narbenverbesserung zu bekommen. Also,
was sind denn die regenerativen Wirkungen also des Eigenfetts?
Das Fettgewebe hat auch einen hohen Stammzellanteil und die Stammzellen sind ja bekannt dafür, dass sie sozusagen sich sehr gut in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Also das, was gerade gebraucht wird, bekommt man dann über diese Stammzellen. Und das heißt, können Gefäße oder alle möglichen Sachen sein. Und das ist die hohe regenerative Wirkung.
Das sind so alles Könner, die als noch so Multitalente im Gewebe oder im Blut schlummern und die man dann, wenn man sie an bestimmte Orte verbringt, in dem Fall habt ihr es dann in zum Beispiel Wunden oder Narbengewebe eingesetzt, sich dann dafür anbieten, wofür sie gebraucht werden und eben noch die Fähigkeit besitzen, sich zu spezialisieren.
Und deshalb kann man dann im Umkehrschluss, also neben der rekonstruktiven Eigenschaft von Eigenfett, wird ja auch bei Fettgewebsnekrosen zum Beispiel, wenn man, ich habe mal einen Fall gesehen von einer Diabetikerin, deren Medikament das hervorgerufen hat, dass es zu einer Fettschmelze kam, da konnte man super auch mit Eigenfett arbeiten, hat ja dann die Ästhetik erobert. Wo kann denn da Eigenfett überall zum Einsatz kommen?
Genau, also wir unterscheiden da halt nach Art des Eigenfetts letztlich. Also es kann am ganzen Körper zum Einsatz kommen, eben im Narbenbereich, im Gesicht, auch für ästhetische, rein ästhetische Sachen zur Faltenbehandlung, zur Gewebedefektbehandlung, um die Hautbeschaffenheit selbst zu verbessern. Und das kann natürlich am Körper überall eingesetzt werden, also nach auch Defekten, wie du sagst, zum Beispiel nach Fehlinjektionen oder zur Brustvergrößerung, zur Po-Vergrößerung, all diese Sachen. Also es ist
auch
extrem
zur Brustwiederaufbaubehandlung nach Tumorchirurgie zum Beispiel, oder?
Richtig, auch zum Beispiel nach Bestrahlung. Wenn man so ein Radioderm, also einen Strahlenschaden hat, dann eignet sich das auch sehr gut, unter Umständen viel besser als Implantate, weil bei Implantaten gibt es eben gleichzeitig mit einem Radioderm oder Brustkrebs oder einer Nebenbehandlung häufig eine Kapselfibrose. Und das Eigenfett kann eigentlich diesen Strahlenschaden wieder reparieren. Und das ist wirklich enorm, was da gibt.
Also das kann nicht nur den Defekt kompensieren, sondern auch noch Reparatureffekte auf das durch die Bestrahlung geschädigte Gewebe entfalten.
Richtig, also direkt auf die Haut sozusagen. Ja, und Unterhaut.
Es gibt ja auch durchaus Frauen, die zum Beispiel kein Implantat haben möchten, weil sie sagen, sie hätten sonst ein Fremdkörpergefühl. Für die eignet sich Eigenfett natürlich auch hervorragend für eine ganz normale ästhetische Brustvergrößerung, oder?
Ja, also ich sag mal, das Eigenfett gerade an der Brust hat schon auch seine Grenzen. Mhm. Man kann so eine halbe Körbchengröße vergrößern in einer Sitzung, viel mehr nicht.
Also man kann in einer Sitzung nur eine geringe Menge an Eigenfett einbringen. Kann ich denn aber dann mehrere Sitzungen machen, um mehr als eine halbe Körbchengröße zu gewinnen? Also ist das möglich?
Ja, das kann man machen. Also ich habe nicht gesagt eine geringe Menge, sondern nur eine bestimmte Menge, abhängig von der Größe des Empfängergebietes. Also bei der Brust speziell hat man eine große Brust, kann man mehr Fettgewebe reinmachen. Hat man nur eine kleine Brust, kann man nur wenig Fettgewebe rein injizieren, denn sonst bekommen die einzelnen Fettzellen keinen Anschluss an die Durchblutung und dann sterben sie letztlich ab und werden abgebaut. Wichtig an der Brust, wenn man gerade drüber spricht, ist, dass man es auch eigentlich nicht in die Drüse selbst spritzen sollte. Denn die Brustdrüse ist natürlich leider bei der Frau immer gefährdet, auch zu entarten. Und man kann, also die Überlegung ist, dass die Stammzellen, über die wir gerade schon gesprochen haben, die ja so pluripotent sind, dass die auch eine böse Zelle sozusagen unterstützen können.
Klar. Das weiß man nie. Das kann man ihr ja nicht mit auf den Weg geben. Die Botschaft, in was für eine Richtung sie das Wachstum stimulieren soll, das kann man ihr leider, da gibt man ihr kein Ticket mit, ne? Genau. Aber für so eine Brust, das interessiert mich jetzt tatsächlich, verwendest du doch wahrscheinlich Fett, das du von einer anderen Stelle entnommen hast, als wenn du jetzt im Gesicht einen Volumendefekt bei ganz eingefallenen Wangen zum Beispiel aufbauen möchtest.
Genau,
oder?
Wie wird das denn überhaupt und wo gewonnen? Also das ist auch nochmal eine wichtige Frage.
Also grundsätzlich kann das durchaus dieselbe Donaustelle, also dieselbe Entnahmestelle sein. Es wird nur unter Umständen anders aufbereitet. Bei der Brust oder Po oder Defekte nach Übersaugung oder sowas, da möchte man natürlich gerne Volumen haben. Das heißt, wir möchten, dass die Fettzellen möglichst vital sind. Und dafür müssen wir sie speziell entnehmen, speziell aufbereiten und speziell wieder einbringen. Das heißt, mit bisschen reduziertem Sog entnehmen, nicht zu schnell zentrifugieren und nicht zu lang und nicht mit keinem allzu großen Druck wieder reinbringen.
Insgesamt eher so eine sanfte Handling der Zellen, richtig, nicht so viel Stress.
Genau. Und jetzt, wenn man zum Beispiel im Gesicht so eine Struktur verbessern möchte oder eine Narbe verbessern möchte, dann wollen wir eigentlich nicht die einzelnen großvolumigen Fettzellen haben, sondern da geht es uns mehr um die Stammzellen. Und das heißt, dann kommen wir eben zu dem Makro, also wir gehen vom Makrofett aus.
Makro ist das große Fett.
Das normale, ja. Unbehandelte. Dann kommen wir zum Mikrofett. Das braucht man eigentlich so ein bisschen, macht man das immer, um die Fettzellen, Fettzellkonglomerate so ein bisschen zu trennen, dass man das überhaupt einspritzen
die
kann.
Die Zellverbände.
Die Zellverbände und dass man mehr oder weniger Einzelzellen einspritzt. So, und dann gibt es eben noch das Nanofett und das ist damals von Verpaille, glaube ich, erfunden worden, mehr oder weniger, oder entwickelt worden, und Tonin. Und da macht man so, dass man eigentlich diese ganzen Strukturen richtiggehend zerstört. Das heißt, da ist man jetzt sehr grob und drückt es durch kleine Öffnungen hin und her und macht so eine richtige Emulsion. Das heißt, die ganzen
ganz eigentlichen fein püriert Fettzellen, quasi, wenn man das
mehr oder weniger, genau. Ja. Einmal im Mixer und dann... ist es schön fein.
Fett, ja, so ein Fettgewebe.
Wirklich,
genau, ja, damit so kann man das sagen. Schön sich verteilen kann, oder auch?
Wir wollen dann in dem Moment kein Volumen. Wir wollen eigentlich mehr die Stammzellen.
Die positiven Eigenschaften der Stammzellen, diese
richtig,
Stimulierung.
Genau. Okay. Und das ist eben sehr, also das ist auch so ein Biostimulator sozusagen. Ne?
Ja.
Mittlerweile ist ja Biostimulator oft wichtiger als...
sehr globaler Begriff, genau, für alle, die... Zellen und Substanzen, die man einbringt, die dem Körper helfen, die eigenen Reparaturvorgänge wieder in Gang zu setzen.
Und kurz zusammengefasst, Mikro, Makro, Nano, wo kommt was zum Einsatz? Ganz plakativ.
Also Makro sozusagen als Ursprungsvariante wird immer so ein bisschen verfeinert zu unter Umständen Mikro, Mikro dann aber immer noch als Volumengeber.
Also Brust,
Po, Defekte, wo man einfach...
Auch Gesichtsvolumen? Also
kann
man
auch im Gesicht machen, ja. Zum Beispiel im Bereich des Osteomatrum hier, Wangen, genau. Bei einer halbseitigen Gesichtsatrophie oder sowas.
Ja. Ne?
Und dann, wenn es so an die feinere, an die Hautstruktur geht mehr, dann nimmt man mehr das Nanofett. Ja, weil man da eben, also zum Beispiel, man würde jetzt kein Mikrofett an die Oberlippe oder sowas.
Würdest du denn sagen, ist Fett der bessere Filler? Wir wollten ja eigentlich von dem Begriff Filler sowieso langsam so ein bisschen weg, erzieherisch, aber das bessere Füllmaterial fürs Gesicht als jetzt ja immer
synthetische
Stoffe. A, was die Verträglichkeit angeht. B, woher weißt du, wie viel du geben musst, um ein erwünschtes Ergebnis dann zu bekommen und zu halten? So wie du es erklärt hast, müssen ja die Zellen da erstmal anwachsen. Weißt du, dass wie viele von denen anwachsen?
Also das weiß man nicht genau. Es hängt sehr von der Empfängerregion ab. Also jetzt sind wir beim Gesicht da. Ich glaube nicht, dass es das bessere Füllmaterial ist. Es ist ein anderes Füllmaterial. Und ich nehme auch sehr gern die Hyaluronsäure, die in meinen Augen auch in manchen Bereichen einfach Vorteile hat. Zum Beispiel hat es eine bessere Hebekapazität und auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, man kann es auflösen. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Wochen eine Patientin abgesaugt im Gesicht, weil sie aufgrund eines Defektes eine Eigenfetttransplantation hatte. Und das ist in dem Fall sehr gut angewachsen, wurde leicht überkorrigiert, ist auch überkorrigiert angewachsen und geblieben.
Also zu viel
also des Guten. Also hat sich gar nicht mehr abgebaut, weil es gibt ja, glaube ich, ein bisschen baut es sich schon ab normalerweise, oder?
Ja, also das kann man so gar nicht sagen.
Kann man nicht steuern.
Kann auch sein, also man kann es nicht sehr gut steuern, man weiß es so ein bisschen aus Erfahrung. An der Brust gibt es eine Studie, dass ungefähr 70-75% anwächst oder des Volumens bleibt, auch dauerhaft. Aber das ist nur eine Studie. Also es gibt auch andere Studien und es gibt auch andere Erfahrungen. Das ist wirklich ein großes Spektrum.
Also von der Hyaluronsäure würdest du im Gesicht ja fast schon sagen, what you see is what you get. Ich weiß, wenn ich hier injiziere und den Hebeeffekt oder den Korrektureffekt sehe, ist es der, den ich dann auch mittelfristig erwarten kann. Beim Fett ist da immer so eine kleine Unsicherheit. Und interessant war, wenn du sagst, es lässt sich gar nicht so gut auflösen, lässt sich das dahin transportiert oder transplantierte Fett nicht zum Beispiel wieder mit einer Fettwegspritze auflösen oder korrigieren?
Also klar, du kannst es schon ein bisschen mit einer Fettwegspritze korrigieren, aber Auch da wissen wir manchmal nicht, können wir es nicht genau berechnen, wie viel man braucht und hat man halt mehrere Sitzungen und so weiter. Da ist die Hyalase bei der Hyaluronsäure schon die sicherere oder vorhersehbarere Variante. Und gerade, also ehrlich gesagt, es gibt ja manche, die behandeln die Lippen mit Eigenfett. Ich mache das überhaupt nicht.
Aha, warum nicht?
Weil es mir eben zu unvorhersehbar ist und dann gefällt es der Patientin zum Beispiel nicht oder mir gefällt es nicht.
Und dann kann man erstmal nichts machen.
Und dann in die Lippe jetzt eine Fettwegspritze wieder zu geben, das ist schon alles sehr, sehr unschön, ehrlich gesagt. Und da bin ich nach wie vor bei der Hyaluronsäure.
Also sagst quasi, die Haltbarkeit dieses Füllstoffes Eigenfett ist auf der einen Seite ein großer Vorteil, aber kann auch zum Nachteil werden. Ja. Also weniger ist mehr. Gehst du dann eher kleinschrittig teilweise vor und sagst irgendwie, wir geben jetzt mal was rein, gucken und geben dann nochmal was nach? Oder ist das eher auch kontraproduktiv?
Dann musst du ja wieder was entnehmen.
Ist das natürlich ein irrer Aufwand, weil du musst jedes Mal wieder irgendwo ein bisschen Tumeszenz infiltrieren, lokale und...
Das ist diese spezielle Betäubungsart, bei der das Gewebe
also auch so aufgeplustert wird. Also muss das immer zwangsweise frisch aufbereitet werden? Kann
Absolut.
Man das nicht irgendwie einfrieren
Nein,
oder so?
Kann man machen, aber dann sind die Fettzellen tot.
Dann ist die regenerative Wirkung quasi futsch.
Weg, ja.
Okay, gut.
Das ist vom Prinzip her wie mit einer Blutbank. Ja, du kannst nicht einfach
gut reguliert.
Sehr körpereigenes, ist sehr gut reguliert und das auch aus gutem Grund. Denn also ich habe das schon mal gesehen, dass jemand dann so einen Kühlschrank hat und da sind dann 35 Proben und dann sagt er, ja, hol mal von der Patientin XY und dann fallen erstmal alle Proben raus und dann, also das ist alles ehrlich gesagt äußerst schwierig.
Oh, und no. Was würdest du sagen, wo würdest du niemals, also wenn jetzt eine Patientin kommt und sagt, sie möchte gerne, sie hat davon gehört, dass das ja ganz eigen ist und dass alles andere künstlich und von welcher Region würdest du generell sagen, da würdest du, Lippen haben wir schon gehört, aber gibt es noch eine andere Region, wo du nie Eigenfett empfehlen würdest?
Also ich glaube, dass es alles individuell ist und man es nicht so strikt sagen kann. Also es kann auch sein, dass man in Minimalsdosen auch an der Lippe was bewirken kann, aber ich würde es halt nicht grundsätzlich als Aufbau, Lippenaufbau benutzen. Ich glaube nicht, dass es, also jetzt sagen wir mal, in die Brustdrüse selbst, nein, da hat das Eigenfett nichts zu suchen. Und sonst ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr breit.
Du hattest auch die Po-Vergrößerung angesprochen. BBL ist ja auch in der Diskussion.
Darf ich jetzt da mal kurz dazwischen gehen?
Ja.
Übersetz bitte mal BBL für unsere
Brazilian Butt Lift.
Genau, das ist die Vergrößerung.
Aber es gibt, also der Hashtag BBL trendet etc. Ich glaube, das kennt fast jeder als Fachbegriff, weil das einfach ein Insta-Phänomen ist. Ne? Und man liest ja auch sehr, sehr viel darüber, leider in den Medien muss man sagen, über missglückte Operationen, die aber größtenteils im Ausland stattfinden, weil es doch ein sehr risikoreicher Eingriff ist. Wie stehst du dazu, wenn das fachgerecht durchgeführt wird?
Also wenn es wirklich fachgerecht durchgeführt wird, ist es kein risikoreicher Eingriff. Fachgerecht heißt eine angepasste Menge in die richtige Schicht mit der richtigen Technik. Und
vom richtigen Arzt.
Mit der notwendigen Erfahrung.
Genau. Und das, was du jetzt angesprochen hast, warum gab es da so große Probleme? Es bei dem BBL, da wurden große Fettmengen entnommen und dann innerhalb kürzester Zeit, also damit meine ich ungefähr 1 Liter pro Minute, wieder eingespritzt. Also es gab da, wir nennen das Schubumkehr, wir machen das manchmal auch. Man entnimmt es und dann dreht man die Infiltration um und schiebt es durch dieselbe Kanüle wieder raus, auch mit der Vibration. Das ist gar nicht schlecht, aber jetzt am Po haben die das eben in den Muskel infiltriert, was man schon theoretisch machen kann. Aber am Gesäß ist es eben so, da gibt es große Venen, so fast kleinen fingerdicke Venen. Und dann haben sie auch Depots gemacht. Das heißt, dort ist dann das Fett reingelaufen, nicht so schön verteilt, kanalartig.
Sondern so Inseln gebildet.
Sondern richtige kleine Seen gebildet. Und diese, dann reißt man gerne mal so eine Vene an. Und dann entsteht in dieser Vene ein Unterdruck und dann saugt es das Fett aus dem See ab und dann bekommt man eine Fettembolie und das kann also sehr schnell tödlich sein. Also jetzt, wenn man das aber richtig macht, dass man sozusagen in der eigentlichen Fettschicht bleibt und nicht in dem Muskel, dann hat man dort nicht diese großen Venen, die kaputt gehen können und diesen starken Unterdruck erzeugen. Und dann ist es eigentlich wieder sehr gut. Und am Po wächst es eigentlich sehr gut an das Fettgewebe. Das ist wieder das Beispiel, dass man eben einen großes Volumen hat, ein großes Empfängervolumen, und dann kann man auch relativ viel Fett transplantieren. Sicher, wenn man es richtig macht.
Ich habe jetzt nochmal eine spezielle Frage für Patienten, die größeren Gewichtsschwankungen unterliegen. Also jetzt stellen wir uns mal eine Patientin vor oder einen Patienten, bei dem oder der eine Eigenfetttransplantation im Gesicht durchgeführt wurde oder auch an der Brust. Und dann kommt es zu einem starken Gewichtsverlust. Von anderen Fällen wissen wir ja auch, dass das dann mal eine Sichtbarkeit bedeuten kann, dass da quasi wie so ein Schneeschmelzphänomen sich plötzlich Konturen abzeichnen von Füllmaterialien. Geht denn ein transplantiertes Eigenfett bei Gewichtsverlust auch mit zurück oder auch zum Beispiel unter den Abnehmspritzen Ozempic, Wegovy, Mounjaro? Oder ist das auch ein Limitationsfaktor für den Einsatz von Eigenfett, dass man sagt, wenn jemand danach eine stärkere Gewichtsverlust hat, das sieht komisch aus?
Nee, gar nicht. Also wenn das Fett integriert ist und angewachsen ist, dann, also gehen wir mal von der Brust.
Weil dann verhält sich da so, als wäre es da immer gewesen?
Korrekt.
Ah, wie lange dauert das, bis das angewachsen ist?
3 Monate etwa. Mhm. Also es muss natürlich schon viel früher Anschluss bekommen, aber nach 3 Monaten kannst du ungefähr sagen, das ist jetzt unser endgültiges Ergebnis. Und eine häufige Frage der Patientinnen ist ja, wenn es sich abbaut, ist es dann die eine plötzlich größer, die andere kleiner? Mhm. Nein, wenn man es gleichmäßig einbringt, dann baut es sich auch gleichmäßig ab. Also habe ich nie erlebt, dass eine Seite plötzlich zusammengeschnupselt ist und die andere geblieben. Also das ist wirklich eigentlich immer symmetrisch. Und wenn es sozusagen es ist wirklich an die Gewichtszu- und Abnahme gekoppelt. Und wenn man zunimmt, dann nimmt dieses transplantierte Fett auch, die Fettzellen hypertrophieren, werden größer.
Und füllen sich mit mehr Fett.
Richtig. Und wenn man abnimmt, dann entleeren sie sich auch.
Also es verhält sich wie mein normales Fett dann auch.
Genau.
Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, wo man das einbringen kann. Aber wo kann man es denn entnehmen? Und eignet sich auch jeder für den Eigenfetttransfer?
Hat jeder genug überhaupt
genommen? Wichtige Frage. Also ich sag mal, klar, es gibt Leute, die natürlich so einen so geringen Fettanteil haben, dass man da nicht anfangen muss. Aber normalerweise kann man selbst, wenn jemand nur, sag ich mal, 7-8 Millimeter Fettdicke hat, an den Beinen kriegt man normalerweise bei Frauen immer.
Sind es dann meistens die
Oberschenkel-Gaps?
Die Oberschenkelinnenseiten,
ja, an denen man das. Die sind gut, aber auch die Vorderseiten sind gut, wenn man ein erfahrener Fettabsauger ist, weil sonst macht man dort sehr, sehr schnell ganz gravierende Unregelmäßigkeiten.
Furchen und Straßen.
Ja. Also. Wo entnimmt man das Fettgewebe? Da, wo es ist und da, wo es stört, idealerweise. Das kann der Unterbauch sein, Oberbauch, es kann auch
Reithosen.
Die Oberschenkelinnenseite sein, Reithose. Was
nicht so gut.
Doch, geht auch gut.
Was also ich nicht Fett so weg und hin.
Genau.
Unsere Folge heißt
zwei Fliegen
Fett
mit einer Klappe.
Hin und weg, aber Fett weg und hin.
Genau. Und ja, absolut zwei Fliegen mit einer Klappe. Was ich nicht so gerne mache, eigentlich ist die Hüfte, weil da häufig viel Bindegewebe drin ist. Und dieses Bindegewebe lässt sich dann relativ schlecht aufbereiten bzw. schlecht spritzen. Dann immer feine
Kanüle.
Das ist
zäh, oder? Stelle ich mir so vor, wie wenn man.
Diese feine Kanüle geht einfach zu. Und dann ist man damit ewig beschäftigt. Also das mag ich nicht so gern. Möglichst reines Fett sozusagen, ohne Bindegewebe.
Oder gut, aber man hat ja als Patientin auch die Möglichkeit zu sagen, okay, mich stört sowieso, man hat ja meistens nicht nur die eine Zone, die einen stört. Ne? Genau. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, wenn du sagst, okay, ich habe da eine Patientin, die hat so ein bisschen Hüftspeck, möchte aber den Unterbauch auch noch, dann weißt du als Behandler, okay, dann nimmst du eben nur das Fett aus dem Unterbauch und saugst die Hüfte zwar ab, aber es ist jetzt kein Ausschlusskriterium.
Nein, und man kann es auch, wenn man jetzt nur die Hüfte hat, dann kann man auch das nehmen. Aber wenn man sich's aussuchen kann, dann nimmt man eben Oberschenkel, wie du sagtest, Oberschenkelinnenseite zum Beispiel, aber auch Reithose, Unterbauch. Das geht alles wunderbar.
Jetzt habe ich noch eine Frage, weil das sehr viel momentan auch auf internationalen Kongressen diskutiert und gezeigt wird. Das ist das Thema dunkle Augenschatten, und teilweise zeigen Kollegen phänomenale Ergebnisse mit Nanofett. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also dieses Dunkle unter den Augen ist ja ein Mysterium. Man weiß ja gar nicht genau, woher kommt dieses optische Phänomen der dunklen Schatten. Das ist ja kein Pigment und auch wahrscheinlich kein Blutabbaustoff. Warum scheint da Fett so gut zu wirken und so eine gute Option zu sein, ohne dann eben eine Schwellung zum Beispiel zu verursachen?
Meiner Meinung nach sind also die Hautunterlid direkt über dem Unterlid ist ja unter 1 Millimeter dick.
Und sehr dünn.
Sehr, sehr, sehr dünn. Ja, also direkt unterhalb also des Arcus marginalis, also so an der Wange, ist sie wie dick? 3-4 Millimeter.
Also die obere Hautschicht, also die Lederhaut.
Genau, 5 bis 8 Mal dicker als das direkte Unterlid. Und wir haben noch eine Besonderheit am Unterlid, dass wir kein Unterhautfettgewebe haben. Das heißt, die Haut liegt direkt auf dem Muskel auf. Und die Haut ist so dünn, dass der Muskel, der jetzt eine blaue Farbe hat, durchschimmern kann. Also das ist sicherlich ein Teil dieser
Blaufärbung. So ein optisches Phänomen eigentlich genau. Dann. Okay.
Jetzt gibt es natürlich noch andere Augenringe, Dunkelverfärbungen, die wir jetzt nicht genau wissen, wo sie herkommen. Aber diese typischen blauen Augenringe sind, glaube ich, einfach, weil der Muskel durch diese dünne Haut durchscheint. So, und jetzt kann man eben dort ein bisschen dieses Nanofett einbringen, das, glaube ich, einfach so ein bisschen die Haut verdickt und stabilisiert und damit diesen Muskel weniger durchscheinen lässt. Das ist so meine Erklärung dazu.
Und der Vorteil gegenüber zum Beispiel Hyaluronsäureprodukten ist, habe ich mal gehört, ich möchte deine Meinung dazu wissen, du kannst da bestimmt auch einiges zu sagen, Alexandra. Also Menschen, die zu Wassereinlagerung neigen, da ist Hyaluronsäure unterm Auge eh per se schlecht, weil Hyaluronsäure bindet ja sehr, sehr viel Wasser und das heißt, es kann das Problem verschlimmern, richtig?
Richtig, aber es ist nicht das einzige Problem. Also die Hyaluronsäure oberflächlich eingebracht zeigt einen sogenannten Tyndall-Effekt. Das heißt, die hat ja eine gewisse Dichtigkeit, die Hyaluronsäure. Und wenn da das Licht einfällt, wird es dort gebrochen wieder oder zurückgeschickt.
Ja.
Und dann schimmert es auch so blau durch.
Also kann das nochmal verstärken. Dann hat man das gleiche optische Farbphänomen wie mit dem Muskel, der da drunter liegt.
Genau. Und das ist natürlich besonders unschön. Das heißt, da kommen wir jetzt eigentlich dann in der Richtung, dass man sagt, also eine Hyaluronsäure direkt auf den Muskel, unter die Haut, würde man eigentlich nicht machen. Da sind wir eher bei diesen Biostimulatoren. Und dann würden wir eben auch die biostimulatorische Eigenschaft des Eigenfettes, des Nanofettes nutzen. Und dann haben wir da wieder Erfolg. Ja. Aber eine Hyaluronsäure direkt drunter machen wir ja nicht. Ne?
Also, zumindest nicht zwischen Haut und Muskel.
Genau.
Tief, ganz tief unter dem Muskel, auf den Knochen, aber auch nur in den Einzelfällen, in denen wirklich eine tiefe Einsenkung für diese Verschattung verantwortlich gemacht werden kann. Oft ist es ja tatsächlich dieses Bläuliche, ohne dass das eine Vertiefung ist. Und die eignen sich nicht für eine Hyaluronsäure.
Und wir haben jetzt sehr viel übers Gesicht gesprochen. Da kommen natürlich auch noch andere potenzielle Behandlungen in Frage. Ist denn Eigenfett ein Ausschluss für Kombinationsbehandlungen oder sind da Kombibehandlungen mit, auch PRP oder eben auch Fillern oder anderen Technologien möglich? Oder muss man da auf irgendwas verzichten dann?
Also gut, auch das kann man nicht so ganz allgemein sagen, aber Fillern kann man es prinzipiell kombinieren. Also ich würde es jetzt nicht mischen mit Fillern, oder mit Hyaluronsäure, weil du dann sozusagen der im Eigenfett eigentlich die Chance nimmst, schnell ans Blutgefäßsystem Anschluss zu finden. Weil wenn da die Hyaluronsäure direkt daneben ist, dann geht da erstmal kein Blutgefäß durch. Und also das ist das eine, aber du kannst es mit PRP schön mischen. Das ist auch erlaubt, weil es ja sozusagen, also alles nur in einer Sitzung. Ne? Du nimmst es sozusagen steril ab, nimmst dieses platelet-rich Plasma, gewinnst du aus dem Blut und machst es dazu. Und das kann man mischen und dann hat man noch kein Arzneimittel hergestellt.
Wichtig.
Das ist wichtig und kann das dem Patienten wieder geben und das kann die Anwachsrate von dem Eigenfett ein bisschen verbessern. Und vielleicht bei der Gelegenheit kurz auf deine vorherige Frage zu kommen, wer ist denn jetzt alles dafür geeignet? Also ungeeignet für Eigenfetttransplantationen sind absolute Leistungsausdauersportler und total ungeeignet sind Raucher. Also für diese Volumensachen, weil eben die Fettzellen, wenn jemand raucht, 5 Zigaretten oder mehr am Tag, dann finden die einfach den Anschluss nicht, weil die immer wieder so kompromittiert werden mit der Blutversorgung, dass sie irgendwann sagen, also dann halt nicht.
Dann gehen die wieder einfach.
Dann gehen sie wieder. Ja. Beim Nanofett, glaube ich, ist es eben kein großes Problem, denn die Stammzellen sind sehr robust und da kannst du das auch bei Rauchern machen, aber Jetzt, wenn jetzt jemand, eine Frau kommt und sagt, ich hätte gerne eine Brustvergrößerung mit Eigenfett,
ich rauche fünf Zigaretten am Tag, dann sagst du
nein. Oder 10, dann sage ich, sparen sich das Geld.
Okay. Was ja auch sehr beliebt ist, und du bist ja auch Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, ist die Kombination aus Facelift und Eigenfetttransfer. Ja. Ne? Weil ein Facelift kann zwar straffen, aber kein Volumen wieder zurückgeben. Richtig. Warum ist das so beliebt?
Weil man eben genau diese Kombination haben möchte. Man möchte eine Straffung machen durch Gewebeverschiebung. Und das heißt aber dann nicht, dass man automatisch auch überall das Volumen hat, wo man es haben möchte. Also beim Facelift einerseits kann es sein, dass man die Kinnpartie absaugt. Mhm. Das kriegt man auch nicht gestrafft in dem Sinne, wenn da jemand ein fettiges Fettdepot am Kinn hat. Und dann kann es sein, dass man eben im Mittelgesichtsbereich noch mehr Volumen haben möchte. Und dafür eignet sich dann schon unter Umständen eben auch sehr gut das Eigenfett.
Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir einen Schwerpunkt von dir und auch ein wirkliches Kompetenzfeld von dir ja vorhin gar nicht angesprochen und erwähnt haben, indem du ja auch wirklich maßgeblich und Bahnbrechendes erreicht hast in Deutschland. Das ist die Intimbehandlung, vor allem die weibliche Intimbehandlung. Eignet sich denn Eigenfett auch im Intimbereich, um regeneratives Potenzial zu entfalten oder auch als Füllmaterial zur Vergrößerung der äußeren Schamlippen zum Beispiel?
Ja, das eignet sich sehr gut, wobei man sagen muss, da ist auch die Vorhersehbarkeit mit dem Eigenfett gar nicht so gut gegeben. Manchmal hält es einige Jahre und manchmal hält es auch nur 2 Jahre, wie zum Beispiel auch ein auf die Intimchirurgie spezialisierter Hyaluronsäurefiller, der auch normalerweise so lange hält. Und dann haben wir natürlich eben die Sache, einmal hat man die Entnahmeprozedur, Aufbereitung und so weiter und einmal nimmt man einen Hyaluronsäurefiller, der relativ grob ist, den man zum Beispiel nie im Gesicht anwenden würde. Und das geht natürlich viel einfacher und schneller und mit unter Umständen mit dem gleichen Ergebnis. Also ich glaube, das gilt eben für viele Sachen. Für mich optimale Bedingungen sind eigentlich am Po gegeben. Ja, da wird das wirklich optimal aufgenommen und am restlichen Körper auch. Die Brust ist immer eingeschränkt zu sehen, denn man hat ein relativ kleines Verteilungsvolumen. Man kann ein bisschen in den Muskel, unter die zwischen Muskel und Drüse und subkutan, also unter die Haut, aber man sollte es keinesfalls in die unmittelbare Nähe der Drüse spritzen. Und das, ja, gibt wunderbare Ergebnisse. Man kann das auch wiederholen, diese Anwendungen, dass man eben, keine Ahnung, man kann es auch 5-mal machen. Mhm. Ja. Man muss so ein bisschen die Brust beobachten, dass es nicht zu stark vernarbt und sich, aber ansonsten kann man damit dann auch die Größe erreichen, die man haben möchte.
Oh, ich glaube, jetzt haben wir sehr viele unterschiedliche Felder, das Fett weg und hin und weg beleuchtet. Du hast, und wir haben jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema mit der Intimbehandlung angeschnitten und dürfen das vielleicht auch gleich bei der Gelegenheit betonen, dass wir diesem wichtigen Thema eine ganz eigene Podcast-Folge widmen wollen und da uns eine wundervolle Kollegin und Expertin aus deinem Team auch einladen werden, die wir dann bald mal hier zu Gast haben werden, Dr. Susanne Deichstädter, auf die wir uns auch schon sehr freuen. Und
eine letzte Frage, genau. Ja. Die Abschlussfrage kommt immer. Die Prognose von Eigenfett in der Zukunft. Meinst du, es bleibt alles so, wie es aktuell ist? Oder gibt es da noch mal eine Stufe mehr? Du bist ja jetzt schon so lange dabei.
Du meinst, es ist eine Stufe mehr beim Eigenfett?
Mhm. Dass man es vielleicht doch häufiger verwenden kann, weil man andere Formen der Aufbewahrung...
Denkst du an Pico-Fett? Pico, noch kleiner als Nano.
Also ich glaube, klar, irgendwann gibt es, also es gibt sicherlich Möglichkeiten, nochmal das Eigenfett anders zusammenzumischen, sodass es noch eine bessere Anwachsrate hat. Mhm. Das wird es sicherlich geben. Also das kann sein, dass es dann auch noch wichtiger wird. Ich glaube, es findet jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt mit den Biostimulatoren, die wir eben so von den Pharmafirmen bekommen.
Mit den synthetischen Biostimulatoren.
Mit den synthetischen. Und ich glaube, das Eigenfett wird immer eine Rolle spielen. Es ist ja irgendwann, ja, aber ich glaube, es mehr oder weniger wird sich dieses Verhältnis jetzt so halten, erstmal.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, Dominik, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Auch quasi aus der Nachbarschaft in München. Man findet dich auch in den Shownotes.
Also, genau, das verlinken wir. Und wir betonen nochmal, dass alles, was wir gesagt haben, kein ärztliches Beratungsgespräch ersetzen kann. und Informationen hier hilfreich sind, aber natürlich auch nie für jeden Patienten gleichermaßen Anwendung finden können. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nach einem langen OP-Tag genommen hast und dass wir dich hoffentlich bald auch nochmal zu anderen Themen bei uns begrüßen dürfen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Schön, dass du da warst. Face to Face. Let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.